Ja, liebe Geschwister, ich grüße euch an diesem Sonntagmorgen herzlich aus Forchheim. Es ist schon eine besondere Zeit. Ich würde jetzt gerne in Präsenz die Predigt bei euch halten, aber ich stehe nicht in eurem Gottesdienstraum, sondern in meinem. Euren habe ich schon einmal kurz gesehen. Rudi hat mir kürzlich eine Nachricht geschickt und während er die Nachricht sprach, filmte er euren Gottesdienstraum. So habe ich so ein bisschen den Eindruck, eine kleine Idee, wo ich jetzt eigentlich wäre. Und bin gespannt, freue mich, zu einem anderen Zeitpunkt euch dann mal in Präsenz zu besuchen, zu begegnen. Da soll doch dann irgendwann Zeit für sein. Ja, ich möchte die Predigt gern mit einem Gebet beginnen. Himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, du stehst über Raum und Zeit. Doch wenn ich jetzt spreche und jetzt aufzeichne, kannst du es doch an anderer Stelle abspielen und gebrauchen. Herr und du, Heiliger Geist, du machst die Musik, du bist der, den wir hören müssen. Bitte gebrauche jetzt diese Botschaft, möchte dich bitten, dass du sprichst zu jedem Einzelnen. Herr, wir schauen auf dich, schauen jetzt nicht auf Menschen, nicht auf Umstände, nicht auf Technik. Herr, wir schauen auf dich, mein Gott. Und ich bitte dich um deine Gnade jetzt für jedes Wort, um Gnade für alles Gehörte, dass du dich verherrlichst. Bitte segne die Gemeinde in Haßfurt, segne die Gemeinde hier und ich lobe dich, Jesus, dass wir in dir verbunden sind. In Jesu Namen. Amen. Ja, es ist Advent. Es ist Advent. Ich stehe hier neben unserem Weihnachtsbaum in unserem Gemeinderaum. Ist bestimmt seine 4 Meter groß. Und ja, irgendwie, es weihnachtet noch nicht so sehr, aber das Motiv des Advents hat mich doch ein bisschen beschäftigt. Advent heißt Ankunft, das wissen die meisten. Es hat ein Warten. Ein Warten dessen, der weiß, dass er einen Größeren braucht, dass er einen Retter braucht. Ein Warten dessen, der vielleicht eine Idee hat, dass er wirklich sehr dringend diesen Retter braucht, etwas Verlorenes hat, aber vielleicht sich dessen auch nur begrenzt bewusst ist. Und dieses Motiv, dass wir diesen Retter brauchen, das hat mich bewegt und auch zu dieser Predigt geführt. Und es hat mich zu einem Text geführt, der, glaube ich, auch gerade in diesen Tagen super aktuell ist, wo etwas drinsteckt, was wir genau brauchen aus Gottes Wort, aus dem Evangelium gerade heute. Und ich möchte euch einen Bibeltext lesen aus Lukas 15, die Verse 1 bis 7, eines sehr bekannten Gleichnisses von Jesus, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ich lese. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Ja, es ist ein sehr besonderes Gleichnis und ich möchte es einfach mal ein bisschen durchgehen und den Text etwas genauer angucken und ein paar Beobachtungen mit euch teilen. Das heißt es, es nahten sich zu ihm aber alle Sünder, ihn zu hören. Und es sticht dieses Wort alle ins Auge. Es nahten sich zu ihm alle Zöllner und Sünder, die in der Gesellschaft nichts galten. Entweder weil sie unmoralisch schlecht lebten, ob sie vielleicht Trunkenbolde waren, ob es um Prostitution, um Unredlichkeit, was auch immer ging, diese Sünder. Oder eben auch diese Zöllner. In gewisser Weise ordentliche Leute, aber eben Juden, Menschen Israels, die mit den Römern gemeinsame Sache machten, die sich zur Verfügung stellten, von den eigenen Leuten Zoll zu nehmen und denen auch noch zu überhöhen in der Regel. Und das waren Verruchte. Deswegen wurden Zöllner mit Sündern so gleichgesetzt. Gott hat dieses heilige Land gegeben, diese Gnadengabe Gottes, das gelobte Land. Und sie machen mit den Besatzern, die zu Unrecht da sind, gemeinsame Sache und nehmen Geld vom eigenen Volk. Das waren Verachtete. Aber genau die zieht Jesus besonders an. Alle, steht da allen Ernstes, alle Zöllner und Sünder hörten ihn. Und da steht, ihn zu hören. Sie kamen wirklich zu hören, wirklich zuzuhören. Wir kennen das, dass einem jemand wirklich zuhört, aufmerksam ist, nicht selbstverständlich. Jesus hatte diese Aufmerksamkeit gerade bei dieser Gruppe. Und dem steht so richtig wie polar gegenüber stehen die Pharisäer und Schriftgelehrten, die eigentliche religiöse Elite. Und sie kommen nicht, um zu hören, sondern sie murren. Sie murren. Und sie murren vor allen Dingen über diese anderen Menschen. Dieser nimmt die Sünde an und isst auch noch mit ihnen. Und man merkt, wie Jesus diesen Menschen begegnet ist. Er hat sich wirklich Zeit genommen für sie, mit ihnen zu essen. Das heißt, er gibt ihnen Zeit, er gibt ihnen Zuwendung, hat wirklich Interesse in ihnen. Und diese Menschen, diese sogenannten Zöllner und Sünder bekommen diese Botschaft, ey, irgendwas will der von uns, der liebt uns, der hat was und werden auf und hören das Evangelium. Und theoretisch hätten sich ja die Pharisäer und Schriftgelehrten darüber auch mal freuen können. Weil wenn das schon so verruchte, schlechte Menschen der Gesellschaft sind, ist es auch gut, wenn die mal was Ordentliches hören. In meiner Geschichte gab es eine Situation, da war ich ungefähr 6 Jahre alt und ein Freund sprach mich an, Mike, willst du nicht mit da zum Kükenkreis, wie hieß das damals, eine erweckte Arbeit der dortigen Landeskirche in Wolfenbüttel, Niedersachsen, wo ich aufgewachsen bin. Und willst du nicht mitkommen? Ich habe gedacht, ach, das mache ich mal. Habe natürlich meine Eltern fragen müssen, ob ich das darf. Und sie sagten, ja, ja, mach man. Und es war so die Haltung meiner Eltern. Die hatten jetzt mit Kirche, mit Glauben nicht wirklich erkennbar etwas am Hut. Aber nach dem Motto, kann nicht schaden. Da kriegt der Junge ein paar gute Werte mit. Und dann haben sie mich dahin gelassen. Und so ist es auch ausgegangen. Es hat meiner Kindheit sehr, sehr gut getan. Nicht zuletzt, dass ich mich dort bekehrt für Jesus Christus in Kindertagen entschieden habe. Tja, aber so haben wir es hier in unserem Bibeltext nicht. Solch Denken haben sie nicht, dass Leute vielleicht ein gutes Wort haben, sondern sie murrten. Sie sind dagegen, sie sind gegen die Leute, sie sind gegen die Pharisäer. Ihr Herz ist hart und sie können nicht mal die Besserung, das gute und ermutigende Worte diesen Leuten gönnen, sondern sind dagegen. Und wie antwortet jetzt Jesus? Wie antwortet Jesus? Und es ist interessant, Jesus benutzt immer Gleichnisse, immer wieder. Warum tut er das? Das Gleichnis hat die Chance, jemandem eine Botschaft zu geben, ohne dass er sofort selber konfrontiert sich selber mit der Sache auseinandersetzen muss in Bezug auf seine eigene Person und dann vielleicht Schuld oder Scham oder Angst spürt und dann behindert ist in seinem Herzen, wirklich das Ding zu bewegen und zu der Einsicht zu kommen, die Gott eigentlich schenken möchte. Ich möchte ein kurzes Beispiel nennen aus dem 2. Samuel-Buch, ich glaube es ist Kapitel 12, wo diese Sache kommt, dass der Prophet Nathan zum König David kommt. Und König David hat leider Übles getan, er hat Ehebruch begangen mit der Bathseba, aber das noch in einer besonders schlimmen Weise. Er war nicht nur in einer unangemessenen Weise mit der Bathseba intim und hat dadurch die Ehe gebrochen, sondern er hat eben auch noch dafür gesorgt, dass der Ehemann, der Uriah, eben stirbt. Nicht zuletzt einer seiner treuen Soldaten und hat diese Ehe praktisch zerstört, indem er auch den Tod des Ehemanns herbeigeführt hat und leider eben auch besonders schlimme Weise diesen Ehebruch getan hat, diese Ehezerstörung, wie es auch heißt. Und nun kommt der Prophet Nathan eben zu David und sagt, David, ich habe eine Geschichte für dich, sag du mir, was richtig ist. Und er sagt, David, ein Mann hatte viele, viele Schafe, er war reich. Es geht wieder um Schafe, das Bild der Schafe taucht immer wieder auf in der Bibel und nicht zuletzt ist es ja auch ein wunderbarer Titel Jesu Christi, der gute Hirte zu sein. Und dieser Mann hat wirklich viele Schafe, es geht ihm gut. Und neben diesem reichen Mann, sagt Nathan, gibt es einen armen Mann, der hat ein Schaf. Und dieses Schaf liebt er, das hat er gehegt und großgezogen und er liebt es, es ist sein. Und nun bekommt der reiche Mann bekommt Besuch und der reiche Mann bringt es nicht übers Herz, eins seiner Schafe zu schlachten für diesen Besuch, sondern er nimmt sich das Schaf, das eine Schaf von dem Armen, um seinem Besuch dieses Schaf zuzurichten. Und es steht geschrieben, dass als David diese Geschichte hört, er ist aufgebracht, er ist, denkt, dieser Mann ist des Todes, der sowas tut. Und Nathan sagt, David, du bist dieser Mann. Und dieses Gleichnis hat gedient, dass der David das Thema, was ist hier recht, angucken kann, ohne zu schnell mit dem Thema, inwieweit ist er schuldig, konfrontiert zu sein. Und es passiert das, wozu Gott überführt, wozu Gott uns mit Sünde, auch unserer Sünde konfrontiert, um uns zu befreien. David tut Buße. Dieser Weg hat dazu geführt, dass David wirklich versteht, boah, was hat er Schlimmes, Verachtenswürdiges getan. Er beugt sich vor Gott und er tut Buße und er kehrt um. Halleluja, wenn es so läuft, dass Gottes Ruf zur Buße uns erreicht, weil Gottes Rufen zur Buße kommt eben nicht aus einem Zorn. Den Zorn hat er ans Kreuz gepackt, sondern Gottes Rufen zur Buße kommt aus seiner Güte, aus seiner Langmut, aus seiner Liebe zu uns. So sagt es uns auch Römer 2 in den ersten Versen. Und so hat also auch jetzt hier Jesus dieses, dass er ein Gleichnis bringt, um diesen Pharisäern und Schriftgelehrten das eigentliche Problem vor Augen zu führen und sie zu rufen, umzukehren. Und dann erzählt er also das von dem verlorenen Schaf und sagt dann, welcher Mensch unter euch hätte nicht 100 Schafe und eins geht verloren. Dieses Wort verloren ist interessant, weil verloren heißt, es hat mal dazugehört. Immer wenn die Bibel von Verlorenheit spricht und diesen Dingen, geht es um etwas, was eigentlich schon mal bei Gott war, was zu Gott gehörte und dann getrennt wurde, eben verloren ging. Ja. Und dann geht dieses Schaf verloren und Jesus setzt fort und dann sagt er, welcher Mensch unter euch würde nicht die 99 in der Wüste zurücklassen? Und einmal kurz dieses Wort Wüste anzuschauen, ist also nicht einfach ein Gelände, eine gute Weide oder so, sondern Wüste, das ist ein unwirtlicher Raum, wo man auf Schafe extra aufpassen muss. Wenn man jetzt von Wüste, und dann nehmen wir hier die Wüste Israel, wir sind nicht in der Sahara, sondern wir sind in der Negev-Wüste, so wie Israel Wüste kennt. Und da ist das Steinwüste, da gibt es Abhänge, da gibt es Steinschlag, da gibt es also unwürdig, es gibt auch wilde Tiere in dieser Wüste, wie Bären, wie Löwen damals zu dieser Zeit. Da in der Wüste, da lässt man die Schafe nicht allein. Aber er sagt, und der geht ihm nach, bis er das Schaf wirklich findet. Und als er das Schaf dann gefunden hat, sagt er weiter, und wenn er es gefunden hat, dass er es mit Freuden auf seine Schultern legt. Und hier mal kurz die Beobachtung, also nicht zornig auf das Schaf, Mensch, du Schaf, was hast du mir für Ärger gemacht? Ich gehe hier so ein Risiko ein, dass ich da die anderen stehen lasse, nur um dich jetzt hier rauszuholen. Nein, hier steht mit Freuden und nimmt das Schaf auf die Schulter. Das kann man jetzt schnell so lesen und denken, ja, das kleine Schäfchen, es steht aber nicht Lamm oder Schäfchen, hier steht Schaf. Und so ein Schaf hat auch schon mal so seine 40 Kilo, ne? Also so 40 Kilo. Und wie lange trägt er das denn? Es steht hier nicht geschrieben. 1 Kilometer, 2, 3. Wie fühlst du dich, wenn du 40 Kilo, 1 Kilometer, 2, 3 Kilometer getragen hast? Und dieser Hirte kommt dann auch nach Hause, nachdem er dieses Schaf A gesucht hat, das Risiko mit der ganzen Herde eingegangen ist, dieses schwere Schaf getragen hat. Und dann sagt, und jetzt, meine Freunde und Nachbarn, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren ist. Ne? Und das sagt er, und dass er das sogar mit seinen Freunden noch feiert. Und dann sagt er, und so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Und ich habe es jetzt versucht, so ein bisschen rauszuarbeiten, was das eigentlich für ein Hirte ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das mal genauer anschaust. Das Gleichnis wird genannt, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Aber könnte man es nicht auch nennen, das Gleichnis vom besonderen Hirten? Denn jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn du jetzt diese Hirtin wärst, würdest du die 99 wirklich stehen lassen mit all dem Risiko? Wie gesagt, Wüste, was ich zu Wüste gesagt habe, haben auch die Versuchungsgeschichte, als Jesus in der Wüste war, die 40 Tage, wo es auch heißt, mit den wilden Tieren und so, hättest du die Schafe wirklich allein gelassen? Und wenn du das Schaf dann findest, würdest du nicht echt ein bisschen auch verärgert sein, wenn es jetzt nach Hause und wie auch immer, würdest du dich freuen? Und würdest du dann das Schaf auch noch kilometerweise nach Hause tragen mit seinen 40 Kilo? Ich weiß nicht, ob du jetzt so ein super Fitness-Typ bist oder Typeline oder so, ne, dass du sagst, tja, 40 Kilo, das macht ja gar nichts. Ne, bin ja früher noch mit auf einem Bein hinkt mit dem Messer im Rücken locker nach Hause gelaufen, das ist ja gar nichts. Oder für mich wäre das schon ganz schön schwer. Und wenn ich dann zu Hause wäre mit diesem Schaf, also dann wäre ich echt K.O., würde dieses Schaf ins Gatter packen. Das heißt, ich muss ja eigentlich zu der Wüste zurück, kann ja gar nicht nach Hause laufen, ich muss ja in die Wüste zu den anderen Schafen zurück. Und ob ich dann noch so den Sinn hätte mit den anderen Schafen nach Hause und dann, ich wäre sowas von groggy und glaube ich auch verärgert und was da alles wird, was für ein Stress und zu freuen. Kann es sein, dass Jesus in Vers 4 das ein bisschen anders meint? Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins geht verloren und so weiter, wärst du dieser Mensch, der sich so verhält wie dieser Hirte? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, ich würde mich nicht so verhalten. Ich würde nicht so fühlen. Ich hätte dieses Herz so nicht. Hier haben wir einen Hirten, der ein Schaf liebt, als gäbe es die anderen gar nicht. Der alles auf sich nimmt, dieses Schaf wiederzubringen, dieses Schaf zu retten. Der dann auch dem Schaf nicht zumutet, allein zurückzulaufen, der es auch noch trägt. Und nach all dem Freude im Herzen hat, weil das scharf zurückhört. Das ist keine Beschreibung von einem Menschenherzen. Das ist eine Beschreibung des Herzens Gottes. Und genau darum geht es ja auch. Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Damit diese Schriftgelehrten irgendwie eine Botschaft bekommen: Hey, komm von eurem harten Herz weg, von eurer Unbarmherzigkeit. Nehmt ein Bild, hört ein Bild, hier gerade von einem Hirten, der etwas darstellt, was eigentlich Liebe, was Retterliebe Gottes ist. Jesus zeichnet hier ein Bild. Und dieses Bild wird ja weitergezeichnet. Danach folgt das Gleichnis vom verlorenen Groschen und schließlich das Mega-Gleichnis vom verlorenen Sohn. Man könnte auch sagen, vom gewaltigen Vater. Das Gleichnis vom gewaltigen Vater. Wo Jesus mehrere Gleichnisse nacheinander erzählt, um dieses Herz Gottes darzustellen. Diese Retterliebe Gottes, die gibt, die leistet, die ächzt und nachher sich trotzdem freut. Auf dieses Herz Gottes will er sie hinweisen und sich mit zu freuen, dass Zöllner und Sünder ihn, den Retter, hören. Dafür kommt dieses Gleichnis. Wie tief ist diese Botschaft bei uns drin, diese Liebe Gottes, die ja auch mir und dir gilt? Und wenn ich jetzt sage dir, sage ich dir das auch wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter noch gar nicht bekennen solltest, gilt sie trotzdem dir. Gott liebt alle Menschen. Und er hat diese Retterliebe. Und auch wenn wir ihm das Leben schwer gemacht haben, wenn wir gegen seinen Willen gehandelt haben, da ist diese gnädige Retterliebe dieses Heiland Gottes. Jesus Christus liebt dich. Und diese Botschaft dieser anderen Gerechtigkeit, diese Gerechtigkeit, die aus ihm herausgekommen ist und die er in Gnade dem schenkt, der das im Glauben annimmt. Gottes Liebe und Gnade für dich und für mich. Und warum sage ich, dass das so aktuell ist? Ich glaube, es ist zum einen eine zeitlose Botschaft, die wir Menschen immer brauchen, immer wieder. Auch wenn wir 10, 20, 30 Jahre Christ sind, glaube ich, dass wir das immer wieder brauchen, weil das eine Art von Liebe ist, die so anders ist als das, was wir um uns herum erleben. Und ich spreche auch für mich selbst, das, was ich manches Mal eben auch wirklich nicht liebe, wo meine Liebe anders sein sollte, mehr sich an seiner Liebe orientieren sollte. Und jetzt sage ich auch, warum ich sage, dass es so aktuell ist. Und ich glaube, dass wir dieses Bild gerade in diesen Tagen so sehr brauchen. Was passiert in unserem Land, was passiert auch viel in unseren Gemeinden, dass uns diese Liebe verloren geht. Nicht mal die Liebe zum Verlorenen, auch die Liebe zum Bruder, zur Schwester, weil sie zum Impfen irgendwie eine andere Überzeugung hat. Weil sie irgendwie das mit dem Corona anders beurteilt. Öffentliche Medien, öffentlich-rechtliche Medien, Alternativmedien. Und da passiert eine Art von Waschmaschine und geliebte Geschwister, die sich über Jahre die Hand gereicht, den Rücken gestärkt haben, zusammen Reich Gottes gebaut haben, da kommt plötzlich ein Keil. Und immer wieder ist die Versuchung da, dass man über Diskussion, über Argumentation, über das Bessere streiten, dann sagt, ich habe doch recht. Aber das wird es nicht lösen. Das wird es nicht lösen. Aber das, was dieses Gleichnis sagt, was Jesus versucht, diesen Pharisäern und Schriftgelehrten zu sagen, und was ich glaube, was wir heute auch immer wieder neu hören müssen und wo ich mich auch einbeziehe, ist, diese Art von Liebe zu vergegenwärtigen. Und das sind Zöllner und Sünder, die Gottes Retterliebe erfahren. Kann es sein, dass die Leute, die heute in deinen Augen falsch liegen, sich voll schief verhalten jetzt mit Corona, Impfen und all diesen Themen, genauso deiner Liebe würdig sind, weil du Gottes Liebe würdig bist? Und das ist mir mit dieser Predigt wichtig und das ist mein Impuls mit dieser Predigt, dass wir auf diese Liebe uns neu festmachen. Und es ist nicht die erste Frage, ob wir das Thema Impfen oder dies und das und Entwicklung dieser Variante und so weiter oder irgendwelche Maßnahmen, sind sie gerechtfertigt oder nicht, politische Einschränkungen, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir in Gottes Gebot lieben, das heißt, du sollst deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sind berufen zu lieben. Und diese Liebe müssen wir uns vielleicht manchmal entstellen, wie neu erkämpfen und in diese Liebe neu zurückkommen. Gerade wenn wir eine ganze Reihe von Jahren mit dem Herrn unterwegs sind, kann es manchmal passieren, das habe ich bei mir auch schon erlebt, dass man das wird so ein bisschen selbstverständlich normal. Aber es ist nicht normal. Und wir müssen zum Teil wie diese Liebe wirklich neu durchbuchstabieren. Gibt es heute eigentlich noch Verlorene? Eigentlich eine dumme Frage. Natürlich gibt es heute Verlorene, die gesendeten Jünger Jesu Christi genauso brauchen wie alle anderen Tage auch. Aber müssen wir nicht aufpassen, dass wir uns nicht ablenken lassen durch das ganze Chaos, was um uns herum ist. Müssen wir nicht aufpassen, dass wir uns nicht ablenken lassen von den falschen Themen. Impfen, ja, nein, Restriktionen, wie ist denn das? Lasst uns schauen, wozu wir sind berufen, Arbeiter in der Ernte zu sein. Und das geht auch heute. Könnte es sein, ich habe gehört, dass ihr Hybrid-Gottesdienst feiert. Der eine, es wird aus unterschiedlichen Gründen sein, vielleicht der eine, der das Infektionsrisiko etwas zu hoch sieht, deswegen er zu Hause ist oder was es auch für Gründe ist, vielleicht auch jemand, der die Mobilität gar nicht mehr hat, in die Gemeinde zu kommen. Aber dieses Hybrid-Ring zum Beispiel hat die Chance, dass Gottesdienst in deinem Wohnzimmer stattfindet. Ist es möglich, einen Freund zum Gottesdienst in dein Wohnzimmer einzuladen oder einen Nachbarn oder auch sonst? Natürlich, man muss gucken, was mit Kontakten klug ist. Schau auch, was dein Gewissen dir da sagt. Aber natürlich sind wir weiter zu den Menschen gesandt. Können Dingen helfen, können Zeuge sein. Ich war heute bei einem Geburtstagsbesuch einer Schwester, die 91 geworden ist. Und letztes Jahr war es schon, dass wir eigentlich den 90. feiern sollten, was durch Corona und so dann nicht funktioniert hat. Aber heute, 91, hat es geklappt. Und ich war eigentlich hingefahren, um ihr zu gratulieren. Ich wollte sie segnen und wollte sie ermutigen. Und das habe ich auch getan, sie hat sich auch gefreut. Aber was passierte, womit ich nicht gerechnet hatte, dass neben saßen zwei ihrer Enkel und eine Urenkelin. Und dann saß da noch eine Freundin und jemand, ich weiß nicht genau, wie der Stand war, aber irgendwie auch eine befreundete Person. Und die Leute kannten Freikirche eigentlich nicht, sondern sie kannten nur sehr starre Formen von Kirche. Und dass ich da einfach so kam und dann auch meine ältere Schwester ihr begegnet bin, so wie eigentlich, als wenn ich meiner Oma gratuliere, so. Also auch eine sehr herzliche Person, diese ältere Schwester, war etwas so, so kannten sie gar nicht, dass ein, wie gesagt, ein Pfarrer sich dann so verhält, dass es so ganz herzlich, ganz natürlich zugeht. Und in der Situation war es natürlich auch ganz normal, dass ich die Bibel rausholen konnte. Ich hatte einen Psalm, den ich ihr vorlas, noch ein paar Gedanken dazu sagte. Und es war ganz normal für sie zuzuhören. Und ich habe auch viel Gunst und Offenheit gemerkt. Und es war auch eben ganz natürlich, dass ich dann noch ein Gebet für meine Schwester sprach, das eben von Herzen frei gesprochen war, was sie auch nicht kannten, sondern Gebet mehr als Liturgie, als Pflicht. Aber es kann ganz frei, ganz persönlich und von Herzen sein. So ein Gebet habe ich schon manches Mal erlebt, dass es jemand mehr sagen kann, ein Gebet von Herzen, als eine ganze Predigt. Und so war ich überrascht. Ich war losgezogen, einer lieben Schwester einen Segen zu spenden und für sie zu beten und so sie zu wertzuschätzen und konnte anderen, die mit Gott nicht verbunden sind, mit Jesus, konnte ihnen etwas spüren lassen von Gemeinde, von Liebe. Die eine, die dann am Tisch saß, sprach mich dann an, ob sie bei unserem Online-Gottesdienst auch dazukommen könnte oder ob man dann nur als Mitglied dazukommen soll. Nein, sind herzlich willkommen, es ist öffentlich. Der eine Enkel, mit dem habe ich Adressen ausgetauscht und jetzt ist die Geschichte, dass diese Schwester dann in einem Videostream, den wir jetzt hoffentlich bald auf die Beine stellen, dabei sein kann und einfach auch da wieder etwas war, boah, unsere Oma wird nicht vergessen, die wird ja angeschaut. Das, was wir uns manchmal wünschen, als Gemeinde wahrgenommen zu werden, Botschaft zu geben, ey, dass da Licht, dass da Liebe ist, das durfte ich erleben, gar nicht geplant. Ich will mir da gar nicht auf die Ehre, auf die Schulter klopfen, sondern möchte sagen, Halleluja, cool Herr, dass du mich dahin geführt hast. Und ich glaube, das kann der Herr aber mit dir und anstellen genauso tun, dass er uns genauso sendet, auch in diesen Zeiten. Dass wir mit diesem Gedanken, wo möchte Gott mich gebrauchen, Menschen mit seinem Evangelium zu erreichen, dass wir nicht warten, bis wieder Sommer ist oder Corona vorbei ist. Das ist zu lange, sondern dass wir jetzt gesendet sind. Genauso die Einsamen. In der letzten Woche habe ich jemanden besucht, also jetzt keinen falschen Eindruck entstehen lassen. Ich bin nicht die ganze Zeit am Besuchen, aber ab und zu mache ich natürlich auch Besuche. Besuchte ich jemanden mit einer jahrelangen Krebserkrankung und dann erzählte er mir, weil er einfach entsprechende Medikamente gegen die Schmerzen nehmen muss, kann er schon seit längerem nicht mehr Auto fahren, ist einfach nicht mehr fahrtüchtig, er muss draußen mit dem Rollator sein, weil er einfach oft stürzt. Und er erzählte mir, dass er so einsam ist, weil einfach Leute die Kontakte reduziert haben. Er hatte Leute, mit denen er Gemeinschaft hatte und sagten, nein, wir müssen Kontakte reduzieren, das geht nicht mehr und so. Und er sagt, du, ich weiß gar nicht, was ich morgen aufstehen soll, der Tag hat so viele Stunden, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und ich bin so einsam, ich habe seit Tagen mit niemandem mehr geredet. Zum Teil ist es etwas ganz Kleines, dass wir einen Anruf machen können. Vielleicht sind es 5, 6 Minuten, aber jemand erlebt, dass er nicht vergessen worden ist. Vielleicht ein kleines Geschenk, vielleicht etwas Gebäck zu Weihnachten, vielleicht wenn du irgendwie Infektions Ängste hast oder denkst, die Person ist schon 80, wer weiß nicht, dass ich die jetzt gerade anstecke. Vielleicht stellst du was vor die Tür und rufst dann an und sagst, Mensch, ich habe an dich gedacht, schön, dass du da bist. Lasst uns Licht sein. Lasst uns erinnern, mit welcher Liebe wir geliebt sind und lasst uns diese Liebe wieder tun und lasst sie uns barmherzig tun. Vielleicht gibt es auch Nachbarn, mit denen du total wenig zu tun hast, aber genau so etwas tust. Du hängst ihnen irgendwas an die Türklinke mit einem Weihnachtsgruß und lässt Weihnachten ein Stück näher kommen mit seinem Licht, mit seiner Botschaft von Liebe, von Begegnung, was es doch hat, was es doch hat. Advent, warten auf diesen Messias, den wir alle nötig haben. Der Messias ist schon längst da, aber um uns herum sind so viele Menschen, da ist der Messias noch nicht da. Natürlich ist Jesus in dem Sinne gekommen und so weiter, erhöht und er regiert, aber ihr Leben ist ja noch nicht gekommen. Sie leben praktisch in so einem Daueradvent, so einem Dauerwarten, bis er kommt. Und lasst uns zusammen Boten sein. Lasst uns zusammen welche sein, die mit diesen kleinen Geschichten. Ich habe euch das von dem Besuch erzählt, das war jetzt nichts Großartiges, mit vielleicht etwas Gebäck, einer kleinen Karte im Briefkasten, solchen Geschichten. Lasst uns Licht sein. Vielleicht auch, dass wir jemanden einladen, mit uns Gottesdienst in unserem Wohnzimmer zu feiern. Oder derjenige nie ins Gemeindehaus mitkommen würde, die Schwelle zu einer Kirche nicht übertreten würde, aber in dein Wohnzimmer zu kommen, dafür hat die Person das Vertrauen, kann sich das vorstellen. Lasst uns gesendet sein, dass gerade in dieser Zeit wir Christen Licht sind und das nicht durch, weil wir es besser wissen, in Impfen und so weiter, sondern weil wir um den Besseren wissen, den wir alle brauchen und dass wir in dessen Liebe wirklich Licht sind in einer Welt, die uns umso dringender braucht. Es braucht wirklich in diesen Tagen Christen, die Licht sind, die lieben, die ihre Nächsten nicht vergessen, die da sind, die sich nicht verkriechen, auch natürlich Christen, die beten, natürlich, aber wirklich, die zu anderen Menschen hingehen und sie lieben. Und zum Teil geht das auch ganz ohne Kontakt an der Tür, was hingestellt, angerufen, da wollen wir auch falschen Ausreden nicht glauben. Lasst uns Licht sein, und lasst uns lieben, wie er uns zuerst geliebt hat. Lasst dieses Gleichnis neu in unser Herz sprechen und sagen, ja, eigentlich das Gleichnis von dem besonderen Hirten, der eine Liebe zeigt, hey, und da mache ich mich eins. Diesem Hirten will ich dienen, ich will lieben und ich will Licht sein. Seid gesegnet, liebe Geschwister. Amen.